You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Guten Tag und moin moin zu den Antifa-News für den 3. November. Heute soll es um das gehen, was ihr hier eingangs gehört habt, um Aussageverweigerung, um die Kampagne Anna und Arthur halten's Maul. Wir wollen aber auch auf 11 Jahre Selbstenttarnung des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds blicken, der sich ja am 4. November 2011 selbst enttarnt hat. Und wir wollen darauf schauen, wie wird in Zwickau, da wo der NSU jahrelang unerkannt gelebt hat, erinnert an die rassistische Mordserie des NSU und was ist da auch geplant an diesem Wochenende? Spoiler, am 5., den Samstag, wird es da eine antifaschistische Demonstration in Zwickau geben. Zudem erinnern wir hier in den Antifa-News wie jede Woche an die Opfer rechter Gewalt. Wir versammeln Veranstaltungstipps und jetzt gleich gibt's die Kurzmeldungen. Zu den Kurzmeldungen in den Antifa-News. Vergangene Woche haben Unbekannte die KZ-Gedenkstätte Buchenwald mit rechter Symbolik geschändet. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Demnach sollen unbekannte TäterInnen Tafeln und Schilder der KZ-Gedenkstätte Buchenwald mit Hakenkreuzen und anderen Nazisymbolen beschmiert haben. Der Sicherheitsdienst der Gedenkstätte hat am vergangenen Donnerstag die Schmierereien auf Plaketten am Parkplatz festgestellt. Unter den Schmierereien waren auch mehrere SS-Runen sowie die Buchstaben THS, also das Kürzel des Thüringer Heimatschutzes, der in den 90er Jahren die mitgliederstärkste und militanteste Neonazi-Gruppierung Ostdeutschlands war. Unter seinen Mitgliedern waren auch die späteren NSU-TerroristInnen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe sowie ihr Waffenbeschaffer Ralf Wohlleben. Laut dem Pressesprecher der Gedenkstätte Buchenwald würde man in der Gedenkstätte alle 2 bis 3 Wochen Hakenkreuze vorfinden, jedoch sei dieses martialische Auftreten jetzt eine andere Qualität. Die Gedenkstätte hat Anzeige erstattet. In Solingen haben diese Woche zahlreiche Menschen Abschied von der einstigen Überlebenden des rassistischen Brandanschlags von 1993, Mevlüde Genç, genommen. Die Trauerfeier fand am Ort des rassistischen Brandanschlags statt, bei dem 2 Töchter, 2 Enkelkinder und eine Nichte von Mevlüde Genç ums Leben gekommen waren. Am Morgen des 29. Mai 1993 hatten 4 Neonazis das Haus in Solingen angezündet. Mevlüde Genç überlebte den Anschlag. Sie setzte sich seither ihr Leben lang für Versöhnung und interkulturellen Dialog ein. Mevlüde Genç war am Sonntag im Alter von 79 Jahren gestorben und soll in der Türkei beigesetzt werden. Kurz vor dem 11. Jahrestag der Selbstenttarnung des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds sind die geheimen NSU-Akten vom hessischen Verfassungsschutz geleakt worden. Das ZDF-Magazin Royal hat den geheimen Bericht gemeinsam mit Frag den Staat geleakt, unter dem Titel »Wir veröffentlichen, was der Verfassungsschutz 120 Jahre geheim halten wollte«. Das Rechercheportal EXIF hat bereits eine ausführliche Analyse zu dem Geheimbericht veröffentlicht. EXIF betitelt den Bericht mit »Zeugnis eines Desasters«. Darin werden die eklatanten Analyse- und Wissensdefizite des hessischen Landesverfassungsschutzes in Bezug auf die NSU-Mordserie ausführlich dargestellt. Der hessische Verfassungsschutz hat dann diesen Montag Strafanzeige wegen des Leaks erstattet. Der Verfassungsschutz verwies darauf, dass eine Weitergabe von Verschlusssachen an unbefugte Dritte eine Straftat darstelle. Jan Böhmermann erklärte via Twitter, dass die Öffentlichkeit und Angehörige der NSU-Opfer ein Recht darauf hätten zu erfahren, was in den Geheimakten stehe. Die Akten offenbarten ein mehr als zweifelhaftes Bild von der Arbeit des hessischen Verfassungsschutzes, meint er. Und zuletzt noch eine Meldung der Autonomen Antifa Freiburg, die informiert darüber, dass 2 Verbände der AfD in Baden-Württemberg eine Großdemonstration für den 12. November in Stuttgart planen. Demnach wolle sich die AfD da am Nachmittag des 12. November auf dem Stuttgarter Marktplatz treffen, um dort ihre nationalistische Propaganda zu verbreiten und die Öffnung aller Gasleitungen inklusive Nord Stream 2 und ein Schluss aller Russland-Sanktionen zu fordern. Antifaschistischer Gegenprotest wird da auch erwartet. Soweit die Kurzmeldungen hier in den Antifa-News. 11 Jahre ist es her, dass sich der NSU selbst enttarnt hat. Am 4. November 2011 endete damit die rechte Mord- und Anschlagsserie des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds. 11 Jahre lang mordete der NSU ungestört und unerkannt in ganz Deutschland. Die Bilanz: mindestens 10 Morde, mehrere Bombenanschläge mit Dutzenden Verletzten und 15 Raubüberfälle. Ermordet wurden Enver Şimşek, Abdurrahim Özülügru, Süleyman Tazköprü, Habil Kilic, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodor Bulgarides, Mehmet Kubaschik, Halid Diyoskat und Michel Kiesewetter. Unterstützt wurde der NSU von Polizei und Verfassungsschutz, die jahrelang nichts gegen die rechte Mordserie unternahmen. Vielmehr steht der Verfassungsschutz im Verdacht, den NSU durch sein V-Mann-System aktiv unterstützt und die Taten vertuscht zu haben. Die juristische Aufarbeitung des NSU-Komplex war dann geprägt von rassistischen Verfahren gegen die Angehörigen der Opfer selbst. Verurteilt wurden 2018 lediglich 5 TäterInnen. Wer nun mehr über die Hintergründe des NSU, die juristische Aufarbeitung und Gedenkarbeit zahlreicher Initiativen wissen möchte, kann dies unter der Kategorie Nachhören auf radiokorax.de tun oder bei zahlreichen weiteren unabhängigen antifaschistischen Medien wie etwa NSU Watch machen. Hier soll es jetzt nicht explizit darum gehen, stattdessen wollen wir auf das Gedenken in Zwickau blicken. Hier lebten und leben zahlreiche AkteurInnen des NSU. Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe lebten in Zwickau 11 Jahre unentdeckt, eben bis zum 4. November 2011, am Tag der Selbstenttarnung. Da zündete dann Beate Zschäpe die Wohnung in Zwickau der drei an. Und seither stellt sich da die Frage, wie geht die Stadt Zwickau damit um, dass AkteurInnen des NSU dort jahrelang unentdeckt lebten? Und wie wird dort an den NSU-Komplex erinnert? Wie wird er verhandelt? Darüber haben wir mit einer Person aus Zwickau gesprochen, die sich aktiv mit dem NSU-Komplex auseinandersetzt und dort Gedenkarbeit organisiert. Und als erstes haben wir die Person gefragt, ob und wie es auch eine öffentliche Auseinandersetzung im Stadtbild mit dem Wirken des NSU in Zwickau gibt.
Also viele Jahre nach der Enttarnung wurde eigentlich quasi nichts von der Stadt aus gemacht, um irgendwie ein Gedenken an die Opfer des NSU. Alles hat dann erst so ein bisschen begonnen mit der ersten Baumpflanzaktion, die wir am Schwanteich vor der Wiese gemacht haben. Dann kam von uns immer wieder die Forderung nach einem Gedenkzentrum, die von verschiedenen OberbürgermeisterInnen immer abgetan wurden mit, ja, das wäre schon gut, aber dann halt auch nicht weitergegangen werden. Also es ist in Zwickau nicht so ein präsentes Thema und das ist sehr, sehr schade. Und selbst 11 Jahre danach wissen viele BürgerInnen von Zwickau noch nicht einmal ganz genau, was der NSU überhaupt war.
Du hast ja jetzt gerade diese Bäume schon angesprochen, die ja vor allem auch dann eben den Opfern des NSU gedenken. Gibt es denn jetzt auch rund um diesen Jahrestag wieder von der Selbstenttarnung irgendwelche Veranstaltungen von Seiten der Stadt?
Genau, also es gibt Bürgerinitiativen, die sowohl das auch mit, sie heißt das, die Novembertage, wo die Stadt oder die Kultur davon halt auch verschiedene Gedenkaktionen mitmachen. Zum Beispiel gibt es am Freitag vorher einen Gedenkspäti und eine Ausstellung von einem Fotografen, der genau das Thema NSU und rechte Strukturen mit behandelt. Und auch vom Roten Baum in Zwickau gibt es jedes Jahr dieses If the Kids, was auch auf das NSU mit anspielt, dass es ein Thementag ist und da halt auch das Gedenken in der Stadt halt eher von AkteurInnen, die halt das, ich sag jetzt mal, Eigeninitiative ergreifen. Und ja, ich glaube, letztes Jahr gab es auch vom 10-jährigen Jubiläum auch von der Stadt aus was Organisiertes, aber das wird anscheinend nur zu vollen Zeiten genommen.
Die Enttarnung vom NSU hat ja nicht nur sehr großes Fehlverhalten von jetzt zum Beispiel Verfassungsschutz, Sicherheitsbehörden oder auch einfach ja generell mehreren Städten irgendwie mit aufgezeigt, sondern ja auch viele antifaschistische Strukturen zum Nachdenken angeregt und hat da auch große Diskussionen oder Reflexionen ausgelöst. Was würdest du denn sagen, hat vielleicht auch die Enttarnung des NSU in Zwickau auch die antifaschistische Arbeit oder antifaschistisches Wirken in Zwickau verändert?
Also ich würde schon sagen, dass es das auf jeden Fall verändert hat. Gerade auch, weil immer noch AkteurInnen, die guten Draht zum NSU hatten, immer noch in Zwickau leben und auch immer noch präsent in der rechten Szene in Zwickau sind. Dadurch auch die antifaschistische Arbeit immer weiter stabil bleiben muss und halt auch nicht ermüden darf, was in der Provinz ziemlich schwierig ist, halt auch von den Strukturen her. Aber ich finde schon, dass halt auch mit dem jährlichen Gedenken. Wir hatten letztes Jahr auch eine NSU-Demo und dieses Jahr wieder. Und wir wollen das so ein bisschen etablieren, dass es halt wirklich nicht aus dem Stadtbild verschwindet und das Gedenken jährlich erhalten bleibt.
Also auch immer wieder daran erinnern, was vielleicht andere gerne vergessen würden. Das wollt ihr jetzt auch am Samstag machen, hast du gerade schon angesprochen. Da gibt es wieder eine Demo.
Genau, wir starten am 5.11. 13:30 an den Gedenkbäumen in Zwickau.
Was fordert ihr denn jetzt auf der Demonstration?
Also wir fordern auf jeden Fall, dass es ein Gedenkzentrum geben soll in Zwickau, dass es auch eine konsequentere Aufklärung bei Polizeiversagen und halt auch bei Verfassungsschutz geben muss, weil es auch nicht nur im NSU-Kontext mit den Behörden in Zwickau nicht funktioniert, sondern halt auch antifaschistische AkteurInnen, die Daten von denen, dass die Polizei den rechten Strukturen einfach weitergibt und dann die Verfahren gegen die Polizei dann einfach eingestellt wird. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und genau das wollen wir halt fordern, dass es halt wirklich eine Aufklärung bei sowas gibt und es halt nicht einfach weggekehrt wird, sage ich jetzt mal. Genauso fordern wir halt auch, dass die Stadt mehr dafür tut, dass die Stadt wirklich jährlich auch in den Novembertagen auch von sich aus sagt, okay, wir machen Aktionen. Genau das wollen wir fordern am Samstag.
Ja, was denkst du denn, das ist natürlich Zwickau eine Stadt, die sich da besonders vielleicht sich auch in der Verantwortung sieht, weil Kernpersonen des NSU-Komplexes jahrelang unentdeckt leben konnten. Was denkst du denn, müsste nicht nur in Zwickau, sondern vielleicht generell auch in Deutschland noch passieren, um den NSU-Komplex besser aufzuarbeiten?
Jetzt im Angesicht davon, dass schon die NSU-Akten geleakt wurden, ist, glaube ich, in Gesamtdeutschland jetzt erst so ein Bewusstsein richtig, auch in Städten, die vielleicht nicht insofern betroffen sind, angekommen. Also ich glaube, in vielen antifaschistischen Strukturen war schon, also von unserer Seite aus, auch viel von V-Männern bekannt, die auch in Zwickau mit gehandelt haben zu der Zeit. Wenn antifaschistische Strukturen das jahrelang sagen, dass es halt das Versagen des Verfassungsschutzes, dass es die ganze Zeit V-Männer gab und dann die Gesamtbevölkerung sagt, nee, so, keine Ahnung, nicht so richtig. Und dann halt so ein JournalistInnen das halt wirklich veröffentlichen, finde ich, dass es halt doch vielleicht auch nochmal von der, ich sage jetzt mal, eher zivilgesellschaftlichen Seite da halt auch mehr Interesse besteht, das auch wirklich weiter aufzuarbeiten zu können. So. Und ich glaube, wenn halt auch zum Beispiel verschiedene Städte, die halt, ich sage jetzt mal, dadurch in dem NSU-Komplex mit drin sind, sich gegenseitig halt mit solidarisieren, verschiedene Aktionen auch städteübergreifend und auch Zentren, also mehr Zentren aufbauen, mehr auch mit antifaschistischer Arbeit in dem Sinn, denke ich schon, dass Gesamtdeutschland halt wirklich auch in der Sache mit städteübergreifend vor allem arbeiten kann und da halt sich auch supportet und solidarisiert.
Und vielleicht nochmal zurückkommt auf die Demonstration, falls jetzt Menschen nicht am Samstag nach Zwickau fahren können. Wie kann man denn vielleicht euch auch so ja, an anderen Tagen oder auch sonst irgendwie unterstützen?
Es gibt die gewissen Novembertage, das geht ungefähr bis Ende November, die auch weiterführen von anderen Initiativen. Wenn man gerade nicht am Samstag auf die Demonstration kann, dann muss man Novembertage Zwickau eingeben. Und da gibt es ein verschiedenes Programm und da kann man sich auch andere Aktionen oder halt auch Ausstellungen, Kunstausstellungen angucken.
Also am Samstag, den 5.11., findet in Zwickau eine Demonstration anlässlich der Selbstenttarnung des nationalsozialistischen Untergrunds statt. Diese Selbstenttarnung jährt sich am 4. November zum 11. Mal. Doch trotz der Zeit, die seit der Enttarnung verstrichen ist, ist der NSU-Komplex mitnichten aufgeklärt. Erst letzte Woche wurden die geheimen NSU-Akten des Hessischen Landesverfassungsschutzes geleakt, gegen den Willen vieler PolitikerInnen und Sicherheitsbehörden. Und in den Akten bestätigt sich das, was antifaschistische Recherchen seit Jahren anprangern. Die Sicherheitsbehörden versagten, unterstützten den NSU und versuchten, ihr Versagen zu vertuschen. Noch immer wurde das UnterstützerInnen-Netzwerk des NSU nicht aufgeklärt. Konsequenzen für bekannte HelferInnen gab es ebenfalls nicht. Deshalb rufen Aktivistinnen aus Zwickau nun also zu einer Gedenkdemonstration auf, am Samstag in Zwickau, ab 13.30 Uhr bei den Gedenkbäumen in Zwickau. Es wird auch eine gemeinsame Anreise aus Leipzig geben. Die trifft sich dann 11.30 Uhr am Gleis 1 am Hauptbahnhof. Und dann kann man gemeinsam in Zwickau fordern, eine lückenlose Aufklärung sowie die Errichtung von Gedenkorten in der Stadt. Hier in den Antifa-News wollen wir jetzt dazu kommen, warum es immer eine gute Idee ist, die Aussage gegenüber der Polizei zu verweigern. Es gibt da eine ganz bekannte Parole, die auf Stickern, auf Flyern steht und die heißt Anna und Arthur halten's Maul. Warum eigentlich? Wir wollen hier aufklären.
Anna und Arthur halten's Maul. Aber wer sind Anna und Arthur? Und warum halten sie das Maul?
Anna und Arthur stehen sinnbildlich für uns, für linke Aktivistinnen. Und als linke Aktivistin gerät man immer wieder ins Visier von Polizei und Verfassungsschutz. Wir sind also staatlicher Repression ausgesetzt und nach wie vor ist der sinnvollste Umgang damit, die Kooperation mit diesen Repressionsorganen radikal abzulehnen. Unter dem Slogan Anna und Arthur halten's Maul entstand 1987 eine Kampagne der autonomen Bewegung zur Aussageverweigerung und gegen jegliche Zusammenarbeit mit staatlichen Repressionsbehörden. Hintergrund war eine Welle von Verhaftungen und Verhören im Zusammenhang mit tödlichen Schüssen auf Polizistinnen bei Protesten gegen die damals geplante Startbahn West am Flughafen Frankfurt. Im Zuge dieser Ermittlungen machten viele AktivistInnen Aussagen, mit denen sie sich selbst und andere belasteten.
Es gibt viele Gründe für eingeleitete Verfahren. Widerstand, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beamtenbeleidigung. Die Liste, die AktivistInnen erwartet, scheint endlos. Repression soll den Effekt haben, uns abzuschrecken, umzuerziehen und die Öffentlichkeit und den Staat als solchen vor uns zu schützen. Sie ist eine logische Reaktion des staatlichen Gewaltmonopols auf unsere Arbeit. Denn linker Aktivismus beschäftigt sich kritisch mit den bestehenden Herrschaftsverhältnissen. Wir müssen deshalb Repression in unsere politischen Auseinandersetzungen mit einbeziehen.
Anna und Arthur halten's Maul. Aber das ist einfacher gesagt als getan. Deswegen ist es sehr wichtig, sich genau auf den möglichen Fall vorzubereiten. Denn eins ist sicher: Egal, was sie dir erzählen und wie viel Druck sie versuchen auszuüben, du hast immer das Recht darauf, deine Aussage zu verweigern. Und das solltest du wahrnehmen, um dich und andere zu schützen. Einmal der Repression ausgesetzt, wird es meistens früher oder später dazu kommen, dass du alleine mit den Polizistinnen bist. Das kann sehr verunsichern. Nehmen wir eine Ingewahrsamnahme. Nachdem du zum Beispiel bei einer Demo festgenommen worden bist, kann es sein, dass du in die Gefangenensammelstelle kommst, die GESA. Dort werden deine Personalien aufgenommen: Name, Geburtsdatum und Geburtsort, Meldeadresse, Familienstand und ungefähre Berufsbezeichnung. Mehr sagen musst du juristisch nicht, auch wenn sie dir etwas anderes erzählen. Ihr habt als Beschuldigte überall das Recht, eure Aussage zu verweigern. In Gewahrsam, im Verhör oder vor Gericht. Oder für den Fall, wenn es denn sein muss, den Zeitpunkt dafür selber zu bestimmen und euch vorher mit Supportstrukturen wie der Roten Hilfe, dem Ermittlungsausschuss, einer Anwältin oder dem Anarchist Black Cross abzusprechen. Gemeinsam können wir nicht nur eine bessere Strategie finden, sondern auch etwas von dem emotionalen Druck wegnehmen, der auf Anna und Arthur lastet. Die Verweigerung der Aussage kann euch in einem Prozess nicht negativ angelastet werden. Es ist nützlich, von vornherein klarzumachen, dass man sich nicht äußern wird. Dann entgeht ihr im besten Fall auch fiesen Verhörmethoden, wie zum Beispiel dem Good Cop, Bad Cop Gehabe. Denkt immer daran, jeder einzelne Kommentar, Satz, jedes einzelne Wort von euch wird vielleicht notiert und kann in die Anklage gegen euch oder andere mit einfließen. Die Beamtinnen, mit denen ihr zu tun habt, werden auf Verhöre geschult und halten sich dabei nicht immer daran, was legal ist.
Generell gilt, es ist immer eine richtige Entscheidung, die Klappe zu halten. Jeder noch so kleine, zunächst unbedeutend erscheinende Hinweis kann weitere Ermittlungen nach sich ziehen und unangenehme Folgen haben. Ob als Betroffener oder als Zeugin, es gilt, Polizei, Gerichten und Staatsanwaltschaft jegliche Informationen über unsere Strukturen vorzuenthalten, um uns und unsere GenossInnen zu schützen. Anna und Arthur sind bei Verhaftungen und Verhören auch oft gestresst. Wie gut, dass sie da etwas haben, an dem sie sich festhalten können. Das Maul halten. Also, schütze dich, schütze dein Umfeld und denke daran. Aussage verweigern ist immer eine richtige Option.
Wer also Probleme mit Polizei und Sicherheitsbehörden bekommt, hier waren das ein paar Infos, wie man sich da verhalten kann. Anna und Arthur halten's Maul. Wenn ihr diese Parole auf Stickern oder Flyern lest, schaut da doch gerne mal rein. Es gibt da auch ein ganzes aufklärendes Heft der Roten Hilfe, das da nochmal Tipps gibt, wie eben umgehen, wenn man von der Polizei kontrolliert wird, in einer Maßnahme landet und so weiter. Hier gehört in den Antifa-News für den 3. November. Hier in den Antifa-News wollen wir nun erinnern an Opfer rechter Gewalt. Und so erinnern wir heute an Mete Ekşi. Der jugendliche Mete Ekşi wird am 27. Oktober 1991 in Berlin am Kurfürstendamm bei einer Schlägerei zwischen deutschen und türkischen Jugendlichen so schwer am Kopf verletzt, dass er wenige Tage später an den Folgen der Attacke stirbt. Der Auseinandersetzung vorausgegangen war eine rassistische Beleidigung durch die drei deutschen Jugendlichen. Mete Ekşi selbst war gar nicht an der Auseinandersetzung beteiligt, sondern er wollte schlichtend eingreifen. Das wurde ihm dann zum Verhängnis. Ein Jahr später hat die GEW Berlin und der türkische Elternverein dann den Mete Ekşi-Fonds gegründet, um jährlich einen Preis an Kinder und Jugendliche zu vergeben, die sich in besonderem Maße für das friedliche Zusammenleben von Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft in Berlin bemüht haben. An Mete Ekşi erinnert ein Gedenkstein in Berlin-Kreuzberg. Und wir erinnern an Andrea B. Sie wurde von einem Neonazi erstochen und ihre Leiche wurde am 31.10.2012 aus einem See in Hannover geborgen. Andrea B. soll sich laut Zeuginnenaussagen über die rechte Gesinnung des Täters lustig gemacht haben, woraufhin dieser ausgerastet sei und mit einer Machete auf sie eingestochen habe. Der Täter hatte unter Pseudonym rechtsradikale Rapmusik und gewaltverherrlichende Gedichte veröffentlicht. Darüber hinaus war er Betreiber der Internetseite rechtsrap.de und er machte Werbung für rechte Vereine. Nach Ansicht der Richter sei der Täter aufgrund einer Persönlichkeitsstörung und seiner Drogen- und Alkoholabhängigkeit nur vermindert schuldfähig. Er wurde zu 12 Jahren Haft verurteilt. Und da bislang nicht eindeutig geklärt werden konnte, ob dem Mord ein rassistisches Tatmotiv zugrunde liegt, wird dieser Fall als Verdachtsfall gelistet. Andrea B. ist damit nicht staatlich als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Und wir erinnern an Daniela Peierl, Karl-Heinz Lietz, Horst Zimbiller und Ruth Zimbiller. Am 1. November 1999 erschießt ein jugendlicher Neonazi in Bad Reichenhall zuerst seine Schwester Daniela, dann die NachbarInnen Ruth und Horst Zimbiller und Karl-Heinz Lietz. Weitere 6 Personen werden schwer verletzt und zuletzt tötet sich der Täter selbst. Im Zimmer des Täters findet die Polizei aufgemalte Hakenkreuze, Hitlerbilder, Gewaltvideos, rechtsextreme CDs und ausländerfeindliche Parolen. Trotzdem wird ein rechter Hintergrund der Tat ausgeschlossen. Daniela Peierl, Karl-Heinz Lietz, Horst Zimbiller und Ruth Zimbiller werden von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Soweit unsere Erinnerungen hier an Opfer rechter Gewalt in den Antifa-News. Zum Abschluss der Antifa-News hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Und dazu blicken wir vor allem nach Leipzig. Für alle Freundinnen des Punk sei empfohlen ein neues Buch, das im Ventil Verlag erschienen ist. Punk as Fuck, die Szene aus Flinterperspektive. Dieses Buch wird am Freitag, den 4. November in Leipzig in der Stö, in der Stockertstraße in Connewitz vorgestellt. Es gibt da eine Lesung und auch einen Vortrag zu Sexismus im Punk. Beginn ist 19 Uhr und wer sich für das Buch interessiert, in dem man 50 Erfahrungsberichte vorfindet über so den ganz persönlichen Zugang zu Punk und aber auch was ja die Flinters da in der Punk-Szene auch erlebt haben. Das Buch Punk as Fuck ist im Ventilverlag eben erschienen, kann da bestellt, kann dann gelesen werden und dazu gibt es auch eine Website punk-as-fuck.com, wer vielleicht nicht zur Buchvorstellung in Leipzig gehen kann. Aber wir bleiben hier bei den Veranstaltungstipps in Leipzig und blicken auf den nächsten Dienstag, den 8. November. Da wird es nämlich eine solidarische Prozessbegleitung, einen Prozesssupport geben. Denn vor dem Amtsgericht in Leipzig sind aktuell 2 Menschen wegen Hausfriedensbruchs angeklagt, weil sie 2020 die Luwi 71 besetzt haben sollen. Und um die Angeklagten da nicht alleine zu lassen, gibt es eben eine solidarische Prozessbegleitung und dazu wird aufgerufen, vorbeizukommen am Dienstag, den 8. November, 14 Uhr zum Amtsgericht in der Bernhard-Göring-Straße in Leipzig. Ja, soweit hier noch 2 Veranstaltungstipps. Sicherlich, wenn ihr wachsam seid, findet ihr noch ein paar mehr. Ein Veranstaltungshinweis haben wir hier in den Antifa News auch schon ausführlich gehört, nämlich am Samstag, den 5. November, gibt es eine Demonstration, eine Gedenkdemonstration in Zwickau anlässlich des 11. Jahrestages der Selbstenttarnung des sogenannten nationalsozialistischen Untergrund. Wird es da eine Demonstration geben, die an die Opfer des NSU erinnert, aber auch eine lückenlose Aufklärung fordert. 13.30 Uhr geht da es los mit der Demo. An den Gedenkbäumen in Zwickau wird sich getroffen. Das waren hier die Antifa-News für den 3. November. Nächste Woche an gleicher Stelle hören wir uns dann wieder. Bis dahin, bleibt stabil.